Sochen. Ich wusste gerade nicht ganz genau, ob ich jetzt dran bin, aber doch, das war ja, das hier geht jetzt ja, ne? Ja, da bin ich jetzt dran, ja. Guten Tag, mein Name ist Gofi. Ich komme aus Marburg. Ich bin 40 Jahre alt. Ich habe eine Frau und zwei Kinder. Hast du schon mal... Ja. Das kann ja ein lustiges Wochenende werden. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du nicht dazugehörst? Also zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier, wo du das Gefühl gehabt hast, eigentlich möchte überhaupt niemand, dass ich hier bin. Oder so. Ich habe das manchmal, also jetzt allmählich wird es besser, aber ich hatte das öfter, wenn ich auf diese Elternabende gegangen bin vom Kindergarten. Also ich meine, wo meine Kinder hingehen, ne? Also nicht als ich noch in den Kindergarten gegangen bin, sondern ich habe ja Kinder und die sind 6 und 8 Jahre alt und der eine geht in die Schule und der andere noch in den Kindergarten und dann gibt es da diese Elternabende. Und ich gehe da einfach nicht so gerne hin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich passe da nicht so rein. Jetzt wird es allmählich besser. Jetzt so mit 40 wird es jetzt so allmählich besser, ne? Aber ich weiß nicht, das ist vielleicht, sind auch Vorurteile von mir, möglicherweise. Ich habe halt irgendwie gedacht, die grüßen mich nicht, wenn ich die grüße und die gucken mich irgendwie komisch an und so. Und wahrscheinlich gehöre ich hier einfach nicht her. Das ist ein komisches Gefühl. Vielleicht sind das alles Vorurteile. Aber da gibt es so super Muttis zum Beispiel, ne? Gibt es auch super Papas, aber meistens sind es ja irgendwie, also die klassische Geschlechterrollenverteilung ist ja so, ne? Dass da meistens die Muttis sitzen. Da gibt es so einfach super Turbo-Muttis. Da kann ich nicht so mithalten, finde ich. Ich bin jetzt der Hausfrau und Mutter von Beruf, also ich bin jetzt der Hausmann. Und ich mache das jetzt hier eigentlich nur ehrenamtlich, ne? Das war mal mein Beruf, aber das ist jetzt nicht mehr so, ja. Ja, und irgendwie, also diese super Muttis, die, ich kann denen einfach nicht das Wasser reichen. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, ich gehöre da nicht so hin. Das gibt's ja. Manchmal bist du halt auf so einer Veranstaltung und du hast irgendwie das Gefühl, draußen hängt ein Schild an der Tür, ne, mit deinem Kopf drauf und da steht, wir müssen bitte draußen bleiben. Das und möglicherweise geht's dir jetzt ja auch so. Also ich meine, die Mehrzahl der Leute, so wie man jetzt so hört, jetzt vom Geräuschpegel, scheint sich hier ja recht wohl zu fühlen. Aber kann ja sein, dass du hier mitten unter uns bist, ne? Überall so diese alten Eitlinghasen, ne? Also ich meine, das ist nicht jetzt Frauen, sondern ich meine jetzt Leute, die hier herkommen. Also schon lange. Das meinte ich eigentlich. Ne? Und alle kennen die Lieder und alle sind so fromm und die wissen alle, wie man betet. Und du weißt das vielleicht nicht und du kennst die Lieder nicht und findest sie auch blöd. Ne? Das kann ja auch sein. Und du bist gar nicht möglicherweise so gläubig, wie das hier scheinbar alle sind. Du sitzt jetzt hier mitten unter uns und du hast irgendwie das Gefühl, draußen hängt ein Schild mit deinem Kopf drauf. Da steht drauf, wir müssen bitte draußen bleiben. Ne? Du hast irgendwie das Gefühl, vielleicht... Du gehörst hier nicht so richtig hin. Und falls dir das so geht, möchte ich dir gerne sagen, das heißt noch lange nicht, dass Jesus für dich uninteressant wäre. Das heißt übrigens auch noch lange nicht, dass Jesus dich uninteressant finden würde. Oder dass er nichts mit dir zu tun haben will. Das bedeutet das nicht. Und davon möchte ich dir gerne jetzt ein bisschen länger erzählen. Man hat mir auf dem Zettel steht, ich habe 30 Minuten. Aber ich glaube, ich komme damit, glaube ich, hin. Ich versuche das mal, ne? Ich möchte dir gerne eine Begebenheit vorlesen, die steht in der Bibel im Neuen Testament. Das Neue Testament ist der zweite Teil der Bibel, ist der neuere Teil der Bibel, deshalb heißt es nämlich Neues Testament. Und ja, kann ja sein. Ich habe gehört hier vorhin im Video, da waren Leute aus Mecklenburg-Vorpommern, das kann sein, dass die das nicht wissen. Ja, weil... Ja, weil Mecklenburg-Vorpommern ist einer der Landstriche in Europa, ja, wo es am wenigsten Christen gibt. Muss ich mal reinziehen. Von daher weiß man das nicht so genau. Du kannst in Mecklenburg-Vorpommern kannst du Leute fragen, hallo, kennst du die Bibel? Und dann sagen die, nee, weiß ich nicht, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Kann dir passieren. So, okay. Ich lese dir jetzt eine Begebenheit vor aus dem Matthäus-Evangelium. Ja? Das ist das erste Buch im Neuen Testament. Eine Begebenheit mit Jesus. Jesus trifft jemanden und das geht so. Matthäus 15. Vers 21. Jesus machte sich auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Ich erkläre gleich alles, was da drinnen steht, okay? Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend. Ich erkläre gleich, was das ist. Und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, das sind seine Schüler: Erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir! Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herrin herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick war ihre Tochter gesund. Ja, ne? Also muss man ein bisschen was erklären. Auf den ersten Blick denkt man ja auf jeden Fall schon mal: Hä? Was ist denn mit Jesus los? So kennt man den ja gar nicht. Da kommt jemand, bittet um Hilfe und der macht gar nichts. Der ignoriert die einfach. Wieso tut er ihr denn nicht einfach den Gefallen? Ist doch für ihn möglicherweise nicht so schwer. Sieht jedenfalls immer nicht so schwer aus. Wieso macht er das denn nicht einfach? Ich muss euch ein paar Hintergrundinfos geben, damit ihr die Geschichte möglicherweise versteht. Kurz vor dieser Begegnung war etwas anderes passiert. Da hatte Jesus eine Begegnung mit jüdischen religiösen Leitern. Und mit denen hat er sich gestritten. Es ging nämlich um die Frage: Was macht einen Menschen unrein? Also das bedeutet, was macht einen Menschen inakzeptabel vor Gott? Was verunreinigt einen Menschen? Und Jesus hat sich heftig mit denen gestritten und hat die vorherrschende Meinung der frommen Menschen der damaligen Zeit ganz massiv angegriffen. Und hat gesagt: Hört mal zu, ihr versteht das alles nicht. So, nach diesem Streit, den er da gehabt hat, zieht er sich in dieses Gebiet zurück. Das ist ein Gebiet nördlich von Israel. Das heißt, das ist nicht mehr das Gebiet, wo Israel, das Volk, lebt, ja, sondern das ist einmal kurz über die Grenze im Norden, Tyros und Sidon wird das hier genannt, das Gebiet von Tyros und Sidon. Da leben nicht Juden in diesem Gebiet, ja, die nennt man Heiden, Juden und Heiden, ne? Das ist das Begriffspaar, Juden, Heiden. Okay, da leben Heiden, Menschen also, die nicht zum auserwählten Volk Gottes gehören, also Israel. So, und die wurden manchmal von streng gläubigen Juden auch Hunde genannt. Das war ein Schimpfwort, ein sehr, sehr krasser, negativer Begriff, ne? Hunde. Wenn man Hunde gesagt hat, dann dachte man an sogenannte Paria-Hunde. Das waren streunende Köter außerhalb der Städte. Die ernährten sich von Aas und Abfall, manchmal auch Leichen, wenn da eben nur mal jemand irgendwie zu Tode gekommen war. Und die, es war eine Landplage, diese Hunde. Die haben geheult. Und man hörte die nachts, man musste die sich, wenn man unterwegs war, stellenweise mit dem Stock vom Leib halten, weil die auch so aggressiv waren. Die hat halt niemand gefüttert, waren völlig verwilderte Tiere und eine echte Landplage, also Hunde. Als ganz krasser, negativer Begriff, ja, für Heiden, für Nichtjuden. Und jetzt kommt es zu dieser Begegnung zwischen Jesus und dieser nichtjüdischen Frau. Und auf einmal ist Jesus, also sozusagen päpstlicher als der Papst, ja, eben gerade hat er noch sozusagen die gängigen religiösen Vorstellungen torpediert, ne? Und hat völlig neue Sachen gesagt, wo die Leute gesagt haben: oh, Moment mal, steht das denn wirklich so in der Bibel? Das weiß ich ja gar nicht genau. Und hier auf einmal benimmt er sich so wie so ein super, super religiöser Typ, der mit so einer Nichtjüdin da überhaupt nichts zu tun haben will. Ganz komisch. Aber diese Frau lässt sich nicht abwimmeln. Die bleibt dran und wahrscheinlich, ich nehme an, weil sie total verzweifelt ist. Das kennst du ja vielleicht auch, wenn du wirklich ein Riesenproblem hast. Also nicht nur ein kleines Problemchen, sondern wirklich ein riesiges Problem. Dann nimmst du manches auf dich. um vielleicht doch irgendwie eine Lösung zu finden. Bei dieser Frau war es ja immerhin so, dass ihre Tochter wahnsinnig gelitten hat. Und ich kann mir das ungefähr vorstellen, ich habe ja kleine Söhne, wenn die wirklich leiden, ich würde alles tun, wenn ich denen irgendwie helfen kann. Das macht die Frau auch, die demütigt sich sogar. Ne? Sie ruft, hey, Sohn Davids, und sie lässt sich ignorieren. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass jemand dich komplett ignoriert hat. Du hast versucht, auf dich aufmerksam zu machen, und die andere Person tut so, als wärst du überhaupt gar nicht da, als wärst du Luft. Ne? Es ist total demütigend. Aber all das hindert die Frau nicht daran, weiter zu betteln. Hilf mir doch, bitte, bitte hilf mir. Und schließlich klinken sich die Schülerinnen und Schüler von Jesus ein, die hier in der Bibel immer Jünger genannt werden, und sagen, meine Güte, bitte, hallo Jesus, hilf ihr doch. Ne? Ich weiß nicht, ob das Mitleid war oder möglicherweise ging die Frau ihnen auch einfach auf die Nerven oder beides, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch irgendwie peinlich, du läufst immer durch die Gegend, hinter dir läuft einer her. Ne? Stell dir mal vor, immer so, ey, gib mir einen Euro, bitte. Oh, gib mir nochmal einen Euro, bitte. Ey, gib mir keinen Euro, jetzt gib mir nochmal einen Euro. Ne? Du gibst dem irgendwann einen Euro. Wenn nicht aus Mitleid, dann weißt du einfach total auf die Nerven. Und es ist ja auch peinlich, weil da immer dieser Typ. So stelle ich mir das hier auch vor. Mit den, weißt du, die sagen, Jesus, bitte, nun hilf ihr doch. Ne? Und lass uns weitergehen. So. Jesus bleibt stur und antwortet seinen Schülern mit einem Bild. Ne? Ich bin nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Ja, was bedeutet das denn jetzt schon wieder? Die Schüler haben es sofort verstanden, das war ein bekanntes Bild. Jesus stellt sich vor, er ist ein Hirte und die Menschen sind Schafe und die verlorenen Schafe sind eben die Leute aus Israel, die den Kontakt zu Gott verloren haben und die irgendwie auf Abwege gekommen sind. Jesus sagt, zu denen bin ich gesandt und zu sonst niemandem. Basta. Das ist eine total komische Situation überhaupt, ne, die hier beschrieben wird. Was soll das? Wieso benimmt sich, das ist ja schon fast religiöser Rassismus, was Jesus hier macht. Was soll das denn überhaupt? Ich habe ja 2 Söhne, 6 und 8 Jahre, habe ich ja gesagt. Und es ist ja nun mal so, ja danke, und es ist ja nun mal so, ist ja bekannt, dass Eltern die Aufgabe haben, den Kindern die Grundbegriffe des Lebens beizubringen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Und eine Möglichkeit könnte zum Beispiel so aussehen. Wir stehen an einer dicht befahrenen Kreuzung, ja, an der Fußgängerampel. An uns donnern die LKWs vorbei, sodass der Boden vibriert. So, ne? So. Und dann sage ich möglicherweise zu meinen Söhnen, ach, weißt du was, ich habe jetzt mal Lust, bei Rot über die Ampel zu gehen. Ne? Und dann sagen meine Söhne, also jetzt sind sie alt genug, deshalb kann man das schon machen. Nein! Ne? Und dann sage ich, hä, wieso das denn? Ne? Und dann sagen die, man darf nicht bei Rot über die Ampel gehen. Das sind so ein bisschen Regelfetischisten, weißt du, die kommen erstmal mit der Regel. Und dann sage ich, das ist aber blöd, ich will aber bei Rot über die Ampel gehen. Ne? Wieso darf ich das denn nicht? Und dann sagen meine Söhne, weil du dann überfahren wirst. Und dann sage ich, ach so, ne? Oh, ich bin ja auch blöd. Ja, und was ist da dann gerade passiert in dieser Situation? Ich habe denen was beigebracht. Obwohl die ja eigentlich mir was beigebracht haben, scheinbar. Also die haben mir was erklärt, ne? Und indem sie mir etwas erklären, lernen sie es selber noch viel besser. Ja, das ist Pädagogik, Freunde, so läuft das. Das ist eine erzieherische Maßnahme. Ja. Und ich persönlich bin überzeugt, Jesus macht in dieser Geschichte genau dasselbe. Er macht genau dasselbe. Ne? Der zeigt seinen Schülerinnen und Schülern, wie absurd es ist, dieser Frau nicht zu helfen. Bis die endlich selber kommen und sagen, Mann, Jesus, hilf ihr doch. Die machen sich sozusagen eins mit der Bitte dieser Frau. Ne? Die kennen die Tochter überhaupt nicht, die kennen die Frau überhaupt nicht, aber irgendwann bitten alle Jesus, nun mach doch mal bitte endlich was. Ne? Ich glaube, Jesus macht das extra, um seinen Leuten was beizubringen. Aber die Lektion ist noch nicht vorbei. Denn die Frau soll auch was lernen. Die spricht ja Jesus als Sohn Davids an. Das ist ein Hoheitstitel. Die meint nicht, sein Vater heißt David, sondern Das ist der Titel des Messias von Israel, der Retter von Gott, der aus Israel kommt und Israel erretten soll und schließlich Bedeutung hat für die ganze Welt. Das ist ein Hoheitstitel. Und es ist hochinteressant, diese Nichtjüdin spricht Jesus mit diesem Titel an. Sohn Davids, hilf mir. Ja? Und scheinbar, scheint sie die Trennung zwischen Juden und Heiden total zu akzeptieren. Scheinbar akzeptiert die auch so dieses hierarchische Verständnis, so Juden sind toll, Heiden nicht so doll. Scheint die irgendwie zu akzeptieren. Und darauf antwortet Jesus wieder mit einem Bild. Weil die kommt dann ja zu ihm dann direkt. Ne? Bisher hatte sie ja nur hinterhergerufen und dann steht sie irgendwann vor ihm und sagt, Herr, nun hilf mir doch. Und Jesus antwortet wieder mit einem Bild. Und das muss ich jetzt schon wieder erklären. Es gibt wahnsinnig viele Background-Information, ne, für diese Geschichte, damit wir die raffen. Also, Jesus denkt an einen antiken Haushalt, wie das damals eben so gang und gäbe war. Da gab es einen Vater, der war das Oberhaupt und der sorgte für alle übrigen Hausgenossen, für seine Familie, für die freien Leute, für die unfreien, wenn es eine reiche Familie war, und für die Haustiere. Der war dafür zuständig, dass jeder was zu futtern bekam. Zu den Haustieren gehörten manchmal auch Hunde. Das waren jetzt also nicht diese streunenden Köter, von denen ich vorhin erzählt habe, sondern das waren tatsächlich Haushunde. Aber wenn wir heute Hunde hören oder Haushund, dann denken wir so, oh süß, also die, mit denen man so kuschelt und so. Ne? Also ganz so weit sind die dann damals doch nicht gegangen. So, das waren eben Haustiere. Die Kinder haben manchmal mit denen gespielt, aber ansonsten hatten die jetzt kein super hohes Ansehen oder man hätte die mit ins Bett genommen oder sowas. Ne? Völliger Irrsinn. Man hat denen auch nichts Besonderes zu essen gegeben. Es gab keine Hundefutterdosen und man hätte denen jetzt auch niemals irgendwie was gekocht oder sowas. Völlig absurder Gedanke. Ja? Sondern die Hunde haben die Abfälle gefressen. Zu Hause auch. Also das, was vom Essen übrig blieb, das haben die Hunde gefressen. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, das hart erarbeitete Essen, ne, man musste ja noch richtig schuften, also die sind ja nicht früher in den Supermarkt gegangen und haben sich die Sachen halt gekauft, sondern die mussten ja hart arbeiten, um auch essen zu können. Ne. Und die wären nie auf die Idee gekommen, den Hunden davon was abzugeben. Und deshalb sagt Jesus auch, das ist nicht richtig, das weißt du doch, das ist nicht richtig, dass man den Kindern was wegnimmt und den Hunden was zu essen gibt. Also von dem Essen der Kinder. Das war völlig klar, es ist nicht richtig, das gehört sich nicht, das verstößt gegen die gute Sitte, das macht man nicht. War jedem klar. Also, Jesus benutzt hier ein Bild und sagt, und die Frau versteht das auch sofort, der Hausvater, das ist Gott. Und der wird hier repräsentiert durch Jesus. Und die Kinder, das ist Israel, das sind die Juden. Und die werden hier repräsentiert durch die Schülerinnen und Schüler von Jesus, die mit ihm mitgehen. Und die Hunde, die Haushunde, das sind die Heiden, und die werden hier repräsentiert durch die Frau und die Tochter. Jesus sagt also, das, was ich zu geben habe, das steht dir gar nicht zu. Das gehört meinen Leuten. Das, was du von mir verlangst, das gehört meinen Leuten. Und das gehört sich einfach nicht, dass ich sozusagen das, was meinen Leuten gehört, dir so zum Fraß vorwerfe. Du Hündchen. Das ist das, was Jesus sagt. Und die Frau rafft das sofort, weil die natürlich eben früher gelebt hat und wusste, wie die Dinge halt so waren. Normalerweise reicht das ja, um jemanden abzuwimmeln. Wenn ich die Frau gewesen wäre, möglicherweise, gut, wahrscheinlich war sie sehr verzweifelt, aber vielleicht hätte ich zu Jesus gesagt, ja, danke schön, du Oberrabbi aus Israel, ich suche mir jemanden anders, der mir hilft. Aber die lässt sich nicht abwimmeln. Vielleicht, weil sie so verzweifelt ist, vielleicht auch, weil sie sehr schlau ist, weil sie antwortet unheimlich klug auf dieses Bild und sagt nämlich, ja, Jesus, aber du kannst es halt auch nicht verhindern in so einem Haushalt, dass manchmal was vom Tisch runterfällt. Und das fressen die Hunde dann eben doch. Ziemlich clever. Als die Frau das sagt, so scheint mir das jedenfalls, wenn ich die Geschichte lese, als die Frau das sagt, dreht sich Jesus zum ersten Mal so richtig zu ihr um. Jedenfalls spricht er sie zum allerersten Mal direkt an und sagt, Frau. Und was sagt er dann? Das ist jetzt nämlich wichtig. Er könnte ja jetzt sagen, Frau, also okay, nimm die Heilung und verzieh dich. Und hör auf zu nerven. Das hätte er sagen können. Oder er hätte auch sagen können, ja, na gut, also Frauchen, nicht? Ja, du Hündchen, okay, hier hast du deine Heilung, freu dich. Das macht er beides nicht. Er sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Und das ist eine richtige Auszeichnung. Jesus ehrt diese Frau. Das ist mehr als ein Kompliment. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in diesem Moment zeigt Jesus endlich, was er eigentlich von dieser Frau denkt. Ich glaube, Jesus möchte sagen, ich habe dich nie für einen Hund gehalten. Das bist du nicht. Und es interessiert mich auch nicht, ob du dazugehörst oder nicht dazugehörst oder ob Leute sagen, dass du dazugehörst oder nicht dazugehörst oder wie du dich, das interessiert mich alles nicht. Ich sehe eine Frau, die mir vertraut. Ich sehe eine Frau, die einen wirklich großen Glauben hat. Wow. Und deshalb soll dir das geschehen, was du gerne möchtest. Deine Tochter ist gesund. Ich weiß nicht, ob du dich hier wohlfühlst oder nicht. Ich weiß nicht, ob du dich dazugehörig fühlst hier oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob du die Lieder magst oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob du klarkommst mit diesen ganzen aufgeputschten Christen hier. 8000 aufgeputschte Christen in einem Zelt. Ich meine, das ist ja auch, kann ja auch mal anstrengend sein. Hey, das ist okay, ne? Ich gehe gleich ganz schnell auf mein Zimmer und mach die Tür zu. Weiß ich nicht, ob du damit klarkommst oder nicht. Ist aber auch nicht wichtig. Ist egal. Jesus steht für sich. Du darfst nicht Jesus verwechseln mit dieser Veranstaltung hier. Oder mit mir. Oder mit den Liedern. Oder mit der Atmosphäre. Oder mit was weiß ich. Das ist nicht Jesus. Also wir machen das, um ihn besser kennenzulernen und um außerdem ein bisschen Spaß zu haben und mehr zu verstehen, wer das ist und um ihm was zu sagen, dass wir uns, wie wichtig er uns ist und so. Aber das ist nicht Jesus. Jesus steht für sich. Und es kann wirklich gut sein, weißt du, dass du sagen würdest, also das hier ist nicht meine Szene. Wird es auch nie werden. Ja, ist egal. Darum geht es überhaupt nicht. Muss es nicht. Die Frage ist, bist du bereit, Jesus zu begegnen? Das ist die Frage. Weil ich weiß nämlich, dass er dir begegnen will. Er will was mit dir zu tun haben. Trotzdem an Jesus glauben. Trotz dem Ganzen hier. Obwohl du dich irgendwie nicht dazugehörig fühlst, trotzdem an Jesus glauben, das ist eine Möglichkeit, die du hast. Die bleibt für dich bestehen. Ob du das hier magst oder nicht, spielt keine Rolle. Und weißt du, ich wünsche mir total, dass du an diesem Wochenende es schaffst, zwischen all dem dich ein bisschen einzugewöhnen und zwischen all dem den Jesus zu sehen und ihm zu begegnen. Das wäre ein Fest. Wenn dir das gelingen könnte an Pfingsten 2011, das wäre toll. Da würde dir einfach was richtig Gutes passieren. Das Beste. Trotzdem an Jesus glauben, weißt du, das kann ja aber auch ein Thema sein für die eingefleischten Gläubigen. Weil du kannst ja sagen, was du willst, aber in dieser Geschichte, hier in dieser Begebenheit, strapaziert Jesus unsere Nerven. Massiv. Und offensichtlich hat er damit auch kein Problem. Der glaubt doch nicht im Ernst daran, dass die Frau kein Recht hätte auf Heilung. Das glaubt er doch nicht im Ernst, das glaubt er doch keine Sekunde lang. Der tut nur so, der nimmt die falschen Vorstellungen von Gott auseinander. Weil sie einfach im Weg stehen, weißt du, und das macht er bei uns auch. Das will der bei uns auch machen. Die Frage ist, ob wir ihm das erlauben. Was passiert eigentlich, wenn Jesus die Spielregeln in unserem schönen kleinen Evangelikalien plötzlich bricht? Wenn er sich nicht dran hält? Was passiert eigentlich, wenn Jesus dir klar macht, dass du bestimmte Stellen aus der Bibel bisher falsch verstanden hast? Was passiert dann eigentlich? Was passiert eigentlich, wenn wir plötzlich merken, dass die Art und Weise, wie wir Christsein verstehen und wie wir Gemeinde verstehen und wie wir das ganze Gedöns verstehen, vielleicht total missverstehen und Jesus meint was völlig anderes? Was passiert dann eigentlich? Das kann passieren. Wenn du dafür offen bist, passiert das. Weil wir können gar nicht anders, als manche Dinge einfach ein bisschen Mist zu verstehen. Das ist halt normal, das ist menschlich. Trotzdem an Jesus glauben, das entscheidest du. Das ist deine Entscheidung und vielleicht ist das an diesem Wochenende etwas, was du mitnimmst, ne? Dass du dich möglicherweise auf die Suche machst nach Dingen, die in deiner Sichtweise, in deiner Art zu denken und zu glauben, vielleicht Korrektur brauchen, wo Jesus vielleicht einfach mal Dinge gerade rücken muss. Trotzdem an Jesus glauben. Wenn einer an Jesus glaubt, denken wir manchmal, dann hat er ein Ziel erreicht. Aber das ist nur ein Etappenziel. Eigentlich geht es dann erst richtig los. Und was ich dir wünsche an diesem Wochenende ist, dass du das merkst. Dass du unterwegs bist, dass du den Weg unter die Füße nimmst und dass du dich auf die Suche machst. Ne? Dass du nicht da sitzt bei jeder hier Bibelarbeit, Rede, Seminar, bla bla und denkst immer, weiß ich schon, ja, ja, weiß ich schon, ja, ja, habe ich schon in der Kinderstunde gelernt, ja, ja. Ne? Mach dich auf die Suche nach dem Neuen. Du wirst fündig werden. Jetzt möchte ich gerne abschließend ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet hat Folgendes zum Inhalt. Da sagt einer zu Jesus, ich möchte trotzdem an dich glauben. Obwohl mir manches nicht gefällt. Meinetwegen an Christen oder so. Oder auch, obwohl ich manchmal nicht so ganz genau weiß, was du als nächstes wieder vorhast, Jesus. Und welche Vorstellung du als nächstes wieder auseinander nimmst. Ich will trotzdem an dich glauben. Das ist ein Gebet, was ich jetzt beten möchte. Und du kannst es zu deinem Gebet werden lassen. Indem du einfach mitbetest. Du musst gar nicht laut mitsprechen, sondern du kannst es mitdenken. Du kannst mir zuhören, während ich das so sage. Und hinterher denkst du oder sagst du Amen. Und dann ist es dein Gebet. Und das richtest du an Jesus. Das ist ein Signal von dir an Jesus. Ich will trotzdem an dich glauben. Okay, wollen wir das mal machen? Ich bete jetzt und wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Jesus, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Das denke ich zwar manchmal, und dann überraschst du mich wieder so. Und das macht mir manchmal fast schon ein bisschen Angst. Aber ich will trotzdem an dich glauben. Ich glaube nämlich, dass du das hast, was ich brauche. Echtes Leben. Bitte lass mich daran teilhaben. Hilf mir, an dir festzuhalten. Von dir zu lernen. Mich von dir verändern zu lassen. Danke, dass du das tust. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören.